Jesus, vielen Dank, dass wir dein Wort haben, dass wir dich haben, dass du jetzt hier bist. Ich möchte dich bitten um deinen Segen und auch dein Lenken fürs Reden und Hören. Amen. So wie ich das gerade gemacht habe, so stellt man sich vor, ne? Also man sagt seinen Namen, man sagt vielleicht noch sein Alter. Je älter man wird, desto eher sagt man sein Alter nicht mehr. Oder man muss rechnen. Man sagt, wo man wohnt, ob man verheiratet ist, wie viele Kinder man hat. Oder ob man zur Schule geht oder wie auch immer. Das ist so eine normale Vorstellung. Wenn ich jetzt gesagt hätte, also ich sage, ja, ich wurde gebeten, mich kurz vorzustellen, dann hätte ich gesagt, wisst ihr, ich habe eine Tante Inge. Die ist eigentlich gar nicht meine Tante. Wir nennen sie nur so, eigentlich ist die Tante von meiner Mama. Dann würdet ihr kurz denken, okay, ist das jetzt so eine dermaßen relevante Information? Wie heißt du eigentlich? Und dann würde ich sagen, also wisst ihr, was ich absolut empfehlen kann, was mein Leben wirklich ausmacht, ist Chicken Fajita. Ich liebe Chicken Fajita, mein Mann und ich. Wir haben dieses Rezept von meiner Schwägerin bekommen und wir machen das fast jede Woche. Genau, ihr lacht. Ich sage, also das ist jetzt nicht so eine normale Vorstellung, ne? Warum nicht? Weil wir ganz intuitiv sagen würden, es gibt wichtige Dinge und es gibt ein bisschen unwichtigere Dinge, zum Beispiel Tante Inge. Als Person jetzt ist schon auch eine wichtige Person, aber jetzt so für mein Leben nicht ganz so relevant. Ist ja gar nicht meine Tante, ja? Und so würdet ihr das auch machen, wenn ihr euch vorstellt, wir sind mit Namen und so weiter. Weil wir intuitiv sagen, hey, ich muss Prioritäten setzen. Das ist was ganz Normales. Ich muss sortieren. Und jetzt müsst ihr kurz, wir haben es gerade schon angestriffen so, jetzt müsst ihr kurz überlegen, okay, ganz knapp definiert, was heißt Prioritäten setzen. Ist ja ein Fremdwort. Habt ihr noch nie gehört, gell, Prioritäten setzen. Nur knapp, wie würdet ihr es erklären? Klein Levi kommt vorbei und fragt, Prioritäten setzen, was heißt das? Würde er erstmal nicht aussprechen können wahrscheinlich, aber euer kleiner Bruder, kleine Schwester und ihr sagt, Sachen, die wichtig sind. Prioritäten setzen ist gleich Sachen, die wichtig sind. Da fehlt was, richtig? Was fehlt da? Danke. Sortieren ist das Schlüsselwort. Du hast schon Wichtigkeit genannt. Genau. Ich sortiere Sachen nach Wichtigkeit. Vielleicht nicht nur nach Wichtigkeit. Wonach kann ich auch noch sortieren? Dringlichkeit. Danke. Okay, also wir würden so ganz schnelle Definitionen sagen. Prioritäten setzen heißt, ich sortiere nach Wichtigkeit und nach Dringlichkeit. Und ihr merkt vielleicht schon, das ist ja nicht was Christliches. Also das hat ja eigentlich erstmal überhaupt nicht unbedingt was mit Christsein zu tun oder mit Jesus, mit Gott. Prioritäten setzen, das tut jeder normale Mensch. Das ist was ganz Normales. Jetzt will ich kurz fragen, warum müssen wir das denn machen? Könnte man es nicht auch lassen? Warum muss ich Prioritäten setzen? Das ist gemein, jetzt müsst ihr denken und antworten. Also, okay, da ist ein Wort drin. Er hat gesagt, damit man sich nicht mit unwichtigen Sachen aufhält. Danke, Zeit, Sinn von Nutzen, das hat was mit Zeit zu tun. Womit noch? Das hat was mit kognitiven Fähigkeiten zu tun. Also, okay, Effizienz, das hat auch was mit Energie zu tun. Ja, es muss was bei rumkommen. Zeit, Energie, kognitive Fähigkeiten, wir nehmen noch Geld dazu. Und ich muss Prioritäten setzen, weil all das begrenzt ist. Ich habe nicht unendlich Zeit. Ich habe nicht unendlich viel Kraft. Ich habe auch nicht unendliche kognitive Fähigkeiten. Schade. Ich habe nicht unendlich viel Geld. Und die allerwenigsten von uns können sich auch an unendlich vielen Orten gleichzeitig aufhalten. Blöd. Wir sind begrenzt. Deshalb müssen wir Prioritäten setzen. Und der zweite Grund ist, wir sind nicht nur begrenzt, sondern wir sind auch so gemacht. Jetzt musst du überlegen, okay, ob du so siehst, dass Gott das so gemacht hat oder ob es halt einfach so ist. Wir sind so gestrickt als Menschen, dass wir immer nur einer Sache wirklich folgen können. Oder einem Gedanken. Oder einer Ideologie. Wir können nicht gleichzeitig alles gleich machen. Es geht nicht. Und deswegen ist Prioritäten setzen, weil wir gesagt haben, es hat was mit Wichtigkeit zu tun, also mit Bedeutung, muss ich mich auch immer fragen, ja, wo lenkt mein Leben denn hin? Welche Richtung gehe ich? Ja, welche Richtung gehe ich? Das ist begrenzt alles und ich muss mich fragen, so, wohin gehe ich eigentlich? Was ist meine Richtung? Und jetzt könnt ihr sagen, oh, das nervt mich brutal. Vielleicht tickt ihr so. Vielleicht sagt ihr, oh, ich würde mich so gern an zwei Orten gleichzeitig aufhalten. Ich hätte so gern mehr Stunden am Tag. Ich hätte gern mehr Geld. Ich hätte gern mehr hier hinten, da dem, da. Ja? Und je nachdem, wie ihr tickt, nervt euch das mehr oder weniger. Ich bin eher ein Mensch, der sagt, das nervt mich brutal, diese Grenzen. Und deswegen muss man aber trotzdem immer wieder hinstellen und sagen, es ist so. Und deswegen muss man als erstes sagen, ja. Ja zum Prioritäten setzen. Ich muss es machen und ich will es machen. Nämlich, wenn ich die ganze Zeit versuche, es nicht zu tun, werde ich es trotzdem machen. Nur nicht bewusst, sondern einfach so vor mich hin. Und deswegen erstmal ein Ja zum Prioritäten setzen. Wenn ihr jetzt Prioritäten setzen googelt, dann werdet ihr merken, das, was wir vorhin gesagt haben, dass das nicht erstmal was Christliches ist, sondern dass alle Menschen sich Gedanken machen über Prioritäten setzen, ganz besonders die, das, so gewinnt man den Eindruck, wenn man dann die Google-Ergebnisse anguckt, Manager. Ja, Leute, die wirklich wichtige Projekte voranbringen müssen. Und dann könnt ihr so viele Tipps und Tricks zum Prioritäten setzen. Und meistens geht es dabei, es geht auch um Wichtigkeit, aber meistens geht es eher um zeitlich sortieren, ja, also was mache ich zuerst, was ist dringend, was für ein Ziel setze ich mir da und da, damit ich dann da hinkomme und so weiter. Aber wir haben ja das Thema, ich möchte nicht einfach nur irgendwie Prioritäten setzen, sondern ich möchte ja in meinen Prioritäten setzen ein göttlicher Trendsetter sein. Ich möchte das ja so machen, dass es auf Gott hinweist, dass ich darin Jesus atme, dass ich ihn einatme und auch ausatme, dass wenn jemand in mein Leben guckt und es geht um Prioritäten setzen, dass er nicht denkt, oh ja, die zeigt halt eindeutig auf Tante Inge oder sonst irgendjemanden, keine Ahnung, oder eine Sache, Chicken Farita, sondern auf Gott. Und ihr habt sicherlich schon gemerkt, so die Vormittage sind ja Themen, wo man quasi dann die ganze Bibel angucken könnte, sollte. Ja? Also die ganze Bibel steht uns zur Verfügung zum Thema Prioritäten setzen. Und wenn man jetzt in die Bibel guckt, dann stellt man auch fest, boah, es ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Aber wo gehe ich jetzt da hin? Und vielleicht habt ihr schon mal das Problem gehabt, gedacht, ich habe irgendwie ein Thema, das beschäftigt mich, aber wie gehe ich jetzt da an die Bibel ran? Wie finde ich denn jetzt, was Gott dazu sagt? Und dann müsst ihr manchmal logischerweise die Wörter erstmal ein bisschen verändern, nach denen ihr sucht. Weil logischerweise, könnt ihr euch auch denken, das Wort Prioritäten setzen kommt in der Bibel nicht vor. Das bedeutet, wir brauchen jetzt die Lateiner unter euch. Hat irgendjemand Latein noch in der Schule? Gibt es das heute noch? Ja, jede Menge. Jetzt stelle ich euch die Frage und ihr könnt überlegen, ob ihr euch melden wolltet. Übersetzen. Was heißt Prio? Prior. Oh, das ging schnell. Hier, noch ein bisschen lauter bitte. Der Erste. Oder auch, das ist immer das beim Latein das Nervige, gell? Man muss zwar die erste Bedeutung kennen, aber auch die fünf dahinter. Oh, er schweigt. Genau, vorher, Vorzug, Vorrecht, ja, also da merkt ihr schon, okay, aber Erster oder auch Vorderer, ja, das, was ihr jetzt habt, das hilft uns schon mehr, denn das Wort logischerweise erst, Erster, zuerst, das findet ihr in der Bibel. Waren manche von euch schon mal auf Bibleserver, bibleserver.com? So, die das noch nie waren, das ist das Erste, was ihr als Nächstes macht, wenn ihr euer Handy in die Hand nimmt. Guckt mal nach bibleserver.com. Das ist eine sehr empfehlenswerte Website, weil ihr könnt da einfach eure Übersetzung eingeben oder auch irgendeine andere und dann ein Wort eingeben und dann sagt ihr euch, 155 Stellen zum Thema Erster, Erste, Zuerst. Ja? Und dann findet ihr Stellen. Dann müsst ihr natürlich ein bisschen gucken, welche machen Sinn im Zusammenhang mit dem Thema? Also wenn da jetzt zum Beispiel die erste Stelle in der Bibel, wo Erster vorkommt, ist Nimrod, der erste Gewalttätige auf der Erde. Das hilft euch jetzt nicht so viel im Thema Prioritäten setzen, ja, also ein bisschen sortieren, ja. Aber nur, dass ihr es wisst. Und wir können jetzt nicht die ganzen Stellen natürlich durchgehen, aber wir kommen zu ganz vielen verschiedenen Stellen. Und trotzdem habe ich gedacht, wir müssen uns einen Text nehmen. Und von diesem Text, den nehmen wir so als Boden, als Base für das Thema, können wir die anderen Sachen angucken. Und trotzdem, das kennt ihr schon, ist es nur ein Schneiseschlagen, sagt man. Sagt man das für euch noch? Also es ist, das Bild kommt von einem Wald. Der Wald ist groß, aber ich schlage eine Schneise rein. Das heißt, ich kann mal reingehen. Ja? Das heißt aber nicht, dass nur dieses kleine Ding der Wald ist, sondern so kann ich mal reinlaufen. Das heißt, ihr müsst euch noch rechts und links und nach vorne und nach hinten umgucken, damit ihr auch das Thema erfasst. Das können wir aber nicht alles heute machen. Wir schlagen eine Schneise und ich bin ein großer Freund von Bildern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ich hoffe, also Dani hat gesagt, das Frühstück war gut. Und ich hoffe auch, dass ihr gut gefrühstückt habt, sonst wird es jetzt ein bisschen gemein. Gestern hatte ich es mit Joram davon, dass wenn man was guckt, einen Film oder so, und darin geht es die ganze Zeit um Essen, dass es richtig gemein ist, wenn man Hunger hat. Und zwar, mein Mann hat gesagt, ich darf nicht sagen, wir bauen einen Burger, weil dann keiner reagiert. Okay, also kann ich es doch sagen, weil dann manche an was anderes denken, nämlich an einen Joint, sagt man wohl auch, einen Joint bauen. Wusste ich nicht. Rollen, guck, man sagt es schon gar nicht mehr. Mein Mann wird dieses Jahr 30. Das findet er schlimm. Okay, also wir bauen einen Burger. Wir bauen einen, Achtung. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt sage, weil jetzt denkt ihr die ganze Zeit da dran. Aber ich wusste, ich sage es irgendwann aus Versehen. Und jetzt haben wir es erledigt. Also wir bauen einen Prio-Burger. Könnt ihr euch merken, ja? Das Bild taucht auch nicht in der Bibel auf. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Also ihr könnt auch nicht in Bible-Server eingeben, Prio-Burger, und dann kommen 200 Stellen oder so. Sondern es ist ein Bild, das uns hilft, uns etwas zu merken. Und das kommt auch gleich, ich sage euch, wie wir da rangehen. Aber ich habe euch ja gesagt, wir brauchen einen Base-Text. Und der Base-Text steht in Lukas 2. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel. Es hilft total, wenn ihr mitlesen könnt, damit ihr mir auch folgen könnt. Manche von euch waren am zweiten Weihnachtsfeiertag hier im Gottesdienst. Die kennen den Text schon. Aber wir gucken ihn uns ja unter einem anderen Blickpunkt an. Ein bisschen anders. Lukas 2, und zwar ab Vers 41. Ich lese den mal. Ich habe die Elberfelder Übersetzung und ihr müsst so ein bisschen gucken, dass ihr eure so halb mitlest oder ihr hört einfach nur zu. Lukas 2, Vers 41. Und seine Eltern, hier geht es um Jesus' Eltern, seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Ich habe den Text ausgesucht. Er hat nämlich 2 Vorteile. Der erste Vorteil ist: Wie alt ist Jesus hier? 12. Ich habe gestern nachgefragt, keiner von euch ist 12, ne? Aber manche von euch sind gerade erst 13 geworden. Also die haben das gerade erst hinter sich gelassen. Aber es bedeutet, Jesus ist hier so alt oder so jung, dass keiner von uns sagen kann: Ja, da war der ja schon. Ich bin ja erst. Sondern im Grunde müsst ihr zurückgucken und sagen: Der war ja jünger als ich. Ein 12-Jähriger, ein Jungscha-Kind, der war noch auf der Jungscha-Freizeit vom Alter her. Ja? Also könnten wir nicht sagen, das betrifft mich irgendwie nicht, sondern ist eigentlich sehr nah dran an euch und auch irgendwie halt an jedem von uns. 12. 12 hat in der Bibel, auch in der Zeit von Jesus einfach damals auch die Bedeutung, hat es heute immer noch ein bisschen, dass man gesagt hat, da sind die jungen Kerle vor allem, auch die Mädchen, aber vor allem die jungen Kerle, religionsmündig. Das Wort schon mal gehört. Das ist das, was man sagt: Hey, du bist jetzt selbst verantwortlich, wie du dein Leben in Bezug auf Religion, in Bezug auf Gott führst. Nicht deine Eltern, sondern du. Und das ist deswegen auch hier so eingefügt, dieser Text über Jesus. Das ist der große Vorteil. Der zweite Vorteil ist, jetzt müsst ihr kurz denken, wir haben ja gerade Weihnachten gefeiert. Das ist das Erste, was man von Jesus hört. Also was er selber ausspricht, als er hier auf der Erde war. Denn vorher, die haben nicht eingefügt und Jesus sagte, ba, ba, ba oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder Jesus hat einfach nur geschrien als Baby halt oder so. Gibt es nicht. Sondern das Erste, was Jesus sagt in der Bibel in seiner Zeit hier auf der Erde, ist das. Das heißt, man könnte sagen, es ist wie so ein Mottotext. Also es ist das Erste, was wir hören. Und es ist ja schon interessant, so, was hört man als Erstes von Jesus? Und deswegen gucken wir jetzt mal, ihr müsst jetzt mal euer Gehirn anschalten und so ein bisschen Textarbeit machen und überlegen, ja, was könnte denn aus diesem Text das Motto von Jesus sein? Okay, ich weiß nicht, welche Übersetzung du hast, aber kannst du es festmachen, wo das steht? Ich muss erst mal aufschlagen. Okay, ein Satz. Was steht da? Was sagt Jesus? Was könnte das Motto sein? Aussagesatz. Ist es nicht so schwer? Danke. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss? Du hast die Übersetzung, wo mein Vater ist. Habt ihr noch andere Übersetzungen? Genau das. Okay, das nochmal auch mit dem Ort, im Haus. Gibt es noch andere? Das sind die meisten Übersetzungen. Genau, denn eigentlich steht da nicht Haus. Also Jesus sagt gar nicht so nach dem Motto, ich muss halt hier im Tempel sein, sondern er sagt, mein Motto ist, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Das ist viel weiter gefasst. Also alles, was zu meinem Vater gehört, auch der Tempel, ich muss darin sein. Das ist ein Kern, man könnte sagen, ein Kernbegriff in der Bibel, muss. Was muss sein aus der Sicht der Bibel? Nur das, was Gott will. Alles andere, sagt man, ist optional. Kann, muss aber nicht. Alles, was Gott will, muss sein. Und jetzt seid ihr ja schon total geschult. Ihr habt gestern hoffentlich ein bisschen was von der Predigt mitbekommen. Je nach Müdigkeitslevel. Was muss denn aus Gottes Sicht sein? Was, ganz grob zusammengefasst, was will Gott? Bin ich die Erste, die Fragen stellt? Oh, okay. Könnt ihr einfach kurz aufstehen und hinsetzen, dann wisst ihr, ich muss aktiviert sein. Also einmal aufstehen. Jetzt könnt ihr kurz überlegen, was will Gott? Und wieder hinsetzen. Okay, hier kommt, gut, es hilft aufstehen, hinsetzen, gell? Also, hier kommt, dass wir Beziehung mit ihm haben. Das ist nicht falsch. Aber wie steht's in der Bibel? Und? Das ist auch richtig, aber dazu gehört, wir lieben ihn und danke. Oberstes Gebot, Jesus wird mal gefragt, was ist das erste Gebot? Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, das fasst alles andere zusammen. Das musst du dir merken. Er will, dass wir ihn lieben und dass wir die Menschen lieben. Und jetzt merkt ihr, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich habe ein bisschen gebraucht in meiner Vorbereitung, um da hinzukommen. Wenn ich jetzt mit diesem Vers überlege, okay, ich möchte Prioritäten setzen, dann kommen wir ganz schnell zu der Formulierung und sagen, Gott muss an die erste Stelle in meinem Leben. Habt ihr es schon mal so formuliert? Wahrscheinlich schon, ne? Oder schon mal gehört auf jeden Fall, ja? Ich möchte, dass Gott die erste Stelle in meinem Leben hat. Oder ich merke, ich muss Gott wieder an die erste Stelle setzen. Ah, und vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, dass es da so ein, da gibt es so ein, da stimmt was nicht. Weil manchmal, das merken wir dann im Vollzug, geht es dann so in unserem Kopf, also zuerst kümmere ich mich um Gott und wenn er quasi zufrieden ist, dann kümmere ich mich um alles andere. Zuerst liebe ich Gott, dann liebe ich die Menschen. Das bedeutet, wenn ich die Wahl habe zwischen Gott und Menschen, entscheide ich mich natürlich immer auf Gott. Jetzt merkt ihr vielleicht schon, was heißt das dann im Alltag? Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich jetzt so weiter vorbereitet, gedacht, es stimmt nicht. Dieser Satz ist nicht Teil meines Prio-Burgers. Ja, es ist nicht eine Priorität, sondern es ist der Teller. Okay? Es ist der Teller. Das ist die Grundlage, wo mein ganzes Prioritätengebäude drauf liegen muss. Jetzt würde ich sagen, einen Burger kann man auch in die Hand nehmen und ohne Teller essen und so. Ich weiß, es ist nur ein Bild. Ja? Also das ist der Teller. Auf dieser Grundlage liegt mein ganzes Leben. Nicht Gott hat die erste Stelle, sondern Gott bestimmt alles andere. Das ist das Außenrum. Raus aus irgendeinem Rangding, sondern Gott ist außerhalb davon. Er sagt nicht, ich möchte so gerne an der ersten Stelle stehen und an der zweiten kannst du dann ruhig das und das und so haben. Er sagt nicht, du sollst mich als ersten Gott haben und dann kannst du danach noch ein paar andere haben. Sondern er sagt, ein Gott und das bin ich. Keine neben mir. Du sollst mich lieben und die Menschen ist Grundlage von diesem Prio-Burger, ja, von diesem Prioritäten-Burger, wie meine Grundprio. Der Teller. So, und jetzt brauchen wir ja den Start vom Burger. Was könnte das sein? Nein, hier. Brot, danke. Also, wir fangen an mit dem Brötchenboden. Ja, es gibt heute auch brotlose Burger. Aber hier nicht. Genau, was? Ja. So, und jetzt geht in den Text und jetzt guckt ihr mal, was könnte der Brötchenboden von meinem Burger sein? Also, was steht hier ganz am Anfang, wo klar wird, das war Priorität für Jesus. Dazu müsst ihr jetzt auch wieder in den Text gucken. Verse 41 bis 43. Das sind so Verse, die man so überliest, aber da ist es schon, da steckt schon was drin. Da stehen so Schlüsselbegriffe drin. Richtig, da steht, sie halten sich ans Gesetz, weil sie alljährlich zum Passa gehen. Alljährlich ist ein Wort für Routine. Immer wieder, jedes Jahr. Und dann steht da eben, sie haben das getan nach dem Gesetz. Das war vorgegeben und es war auch vorgegeben, wie das lief. Sie haben es einfach gemacht. Und dann steht da, ganz komisch, gell? Jesus ging mit. Jesus ging mit. Hä? Voll unnötig. Hallo, der kommt aus dem Himmel. Der hat vom Himmel schon so viele Passafeste mitbekommen. Er ist eingesetzt. Durch seinen Vater über Mose. Warum muss der jetzt da mitgehen? Warum macht Jesus das? Er sagt, so drücke ich meinen Gehorsam, meine Liebe zu Gott aus, indem ich mich an das halte, was er für seine Leute festgelegt hat. Und jetzt müsst ihr kurz überlegen, wir sind ja keine Juden, wir feiern jetzt nicht das Passafest, aber es gibt Dinge, die hat Gott festgelegt für seine Leute. Und das ist nicht schlimm, oder dass man sagen muss, ach du Schande, wie einengend. Sondern das ist ein Geschenk. Er sagt, hey, du kannst so viel Ruhe in dein Leben reinbringen. Du musst dich nicht jedes Mal neu fragen, ob du all das mitmachst oder das tust oder so. Sondern mach's einfach. Ich habe es festgelegt. Was könnte das sein? Es gibt verschiedene Sachen, aber ich möchte auf das drei Sachen konzentrieren. Und die erste Sache, und die kennt ihr bestimmt auch, und ich habe gedacht, ich sage euch nur die Stellen und ihr könnt sie mitschreiben und später nachlesen. Hebräer 10, Vers 25 wäre so eine Verweisstelle, dass Gott festgelegt hat, dass seine Leute zusammenkommen müssen. Das hat er festgelegt. Das tun Christen zum Beispiel im Gottesdienst. Wo noch? Hauskreis, Jugendkreis, Lahö, genau. Also Freizeiten. In Zweierschaften, Gebetskreisen, alles Mögliche. Sie kommen zusammen und das hat Gott festgelegt. Das bedeutet, du musst für dich, wenn du sagst, ich möchte in diesem Thema Jesus atmen, ich möchte das tun, was Gott möchte, musst du sagen, hey, wenn Gott das festgelegt hat, dann lege ich das auch fest. Ich muss nicht jede Woche neu überlegen, ob ich zum Gottesdienst gehe oder nicht. Das ist so ein Stress. Wie viel Zeit man verschwendet, wenn man jeden Sonntagmorgen erstmal überlegt. Ist schon mal aufgefallen, oder? Eine Stunde liegt man noch im Bett und merkt, könnte gehen, könnte nicht gehen, könnte gehen, könnte nicht gehen. Dann macht man sich doch ganz hetzig fertig oder lässt es dann doch, wenn man einfach zu spät kommen würde. Lasst es, legt es fest, sagt, es gehört zu meinem Leben. Ich muss nicht jedes Mal neu darüber diskutieren. Ich mache das. Das tut mir gut, egal wie meine Gemeinde ist, egal ob das mir Spaß macht an dem Sonntag oder nicht. Ich gehe dahin, weil Gott es festgelegt hat. Ich gehe in meinen Hauskreis, weil Gott es festgelegt hat. Ich gehe in meinen Jugendkreis, nicht jede Woche neu überlegen, es einfach machen. Geh hin. Und wenn du das Problem hast, dass du nicht weißt, wie du hinkommst, dann sagt Jesus, hey, ich möchte das halten, du musst mir helfen, wie ich da hinkomme. Das hat was mit Zeit, mit Terminkalender zu tun. Das zweite, großer Bereich in der Bibel ist Geld. Gott hat für seine Leute festgelegt, im Alten Testament, dass sie 10% von ihrem Einkommen abgeben. Jetzt will ich sagen, ich habe so wenig Geld, Kiki, wenn du wüsstest. Und jemand anderes würde sagen, ich habe so viel Geld, Kiki, wenn du wüsstest, was das bedeuten würde. 10%. Jetzt war ja PISA-Schock, gell? Da wurde festgestellt, dass ein Drittel der deutschen Schüler nicht richtig rechnen kann. Also wenn ihr ein Problem damit habt, zu überlegen, wie viel 10% sind, dann findet ihr Hilfe. KI und so weiter, gell? Da weiß man halt nicht, ob die es richtig ausrechnet, aber ihr könnt ja euch mal drauf verlassen. Mal gucken. Also, ja, 10%. Jetzt will ich sagen, ja, wo steht das? Viele Stellen. Ich sage euch eine, Maleachi 3, Vers 10, schreibt es euch auf, könnt ihr nachher nachlesen. Da sagt Gott explizit zu seinem Volk, weil die das nämlich auch nicht immer gemacht haben, wahrscheinlich sogar eher selten, sagt die, macht es und prüft mich. Ich lasse mir nichts schenken. Das bedeutet, wenn ihr Gott diesen Teil eures Geldes zur Verfügung stellt, es wird euch nicht fehlen. Jetzt müsst ihr überlegen, okay, glaube ich das? Ja, das ist eine Frage des Vertrauens, des Glaubens und auch ein Stück des Nachfragens. Denn ihr könnt mal eure Mitarbeiter fragen, eure Eltern vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die das machen. Und sie fragen, stimmt das? Und ich kann aus 100%iger Überzeugung sagen, es stimmt. Es stimmt. Und je früher ihr anfangt, desto besser. Weil es wird immer schwerer. Es wird nicht leichter, wenn man mehr Geld hat. Ja, weil 10% steigen mit dem Wert oder der Menge des Geldes, ja, okay? Fangt jetzt an. Und wenn es 2 Euro sind, macht's. Ihr würdet sagen, hey, 2 Euro, Jesus sieht's. Gottesdienst oder Zusammenkommen, Geld. 3. großer Bereich ist Gemeinde. Gott hat für seine Leute festgelegt, dien mit dem, was ich dir gegeben habe, den anderen Christen. Eine Stelle dazu, damit ihr es nachher nachlesen könnt, 1. Petrus 4, Vers 10. Und er sagt, jetzt habe ich keine Zeit dafür. Das ist jetzt, seht ihr es? Prioritäten setzen. Das ist der Boden. Damit musst du anfangen. Wenn du das am Ende von deinem Monat überlegst, okay, wie könnte ich jetzt mich noch in der Gemeinde einbringen, das funktioniert nicht. Du musst es festlegen. Am besten im Terminkalender, wenn du überhaupt einen hast, oder im Kopf. Das ist gesetzt. Das mache ich. Gott hat es festgelegt, ich mach's. Und wenn es in Anführungszeichen nur ist, dass ich mich im Putzteam engagiere, weil ich nicht weiß, was ich für Gaben habe. Mach's. Und dann wird Gott dich Stück für Stück weiterführen, was immer wieder deine Aufgabe ist in der Gemeinde. Aber mach's. Die Zeit. Der Gedanke dabei ist, und das ist heute, glaube ich, eine große Gefahr, vielleicht habt ihr das schon entdeckt, aber die Mitarbeiter auf jeden Fall, und ihr werdet es mit der Zeit immer mehr merken, die Gefahr ist immer wieder, dass Christen aufstehen und sagen, hallo, wir sind die neue Generation, wir haben was Neues herausgefunden, wie Christsein eigentlich funktioniert. Gottesdienst brauchen wir nicht. Regelmäßige Zusammenkommen im Hauskreis brauchen wir nicht. Geld so fest genau abgeben, brauchen wir nicht. Eigentlich machen wir das jetzt so und so. Das wird es immer wieder geben. Und jetzt seid ihr geschult und merkt, Moment mal, das ist kein Burger. Das ist Lasagne. Nur weil mir jemand da was hinstellt, sagt es ja auch gestapelt, müsst ihr genau hingucken und sagen, Moment, kommt da das drin vor, was Gott für seine Leute über Jahrhunderte festgelegt hat? Und wenn nicht, packt weg. Ich mag Lasagne, ja, aber in dem Bild. Müll. Und weiter, okay? Gestern hatte Tobi kurz gesagt, die Gefahr ist natürlich bei dem Thema, dass ihr sagt, ja, aber das sind ja Äußerlichkeiten. Also wenn ich das jetzt einfach nur befolge, dann ist es ja so eben so gesetzlich und dann mache ich das einfach, aber ohne Herz und so weiter. Deshalb hat der Burger einen Teller. Wenn ihr den Burger anfangt zu stapeln, ohne den Teller, könnt ihr es gerade lassen. Er ist der Teller. Das heißt, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte eine Beziehung mit ihm haben und möchte mit Menschen lieb haben. Und dann mache ich das. Ich mache das nicht andersrum. Ja, ich gehe in Gottesdienst einfach nur, um es zu machen, um irgendeine Tradition weiterzuführen, sondern weil ich Gott lieb habe. Okay? Was ist der Kern vom Burger? So grundsätzlich. Fleisch. So, für die Vegetarier, ihr könnt auch euren Grünkern-Brokkoli-Patty da einsetzen. Ist Geschmackssache, so ist egal. Fleisch. Und jetzt guckt in den Text und überlegt, was könnte Fleisch sein? Oder sagen wir Patty. Ja, was könnte der Kern von dem Burger sein? In den Text reingucken, was macht Jesus? Und das ist jetzt nicht der Satz, den wir vorhin schon hatten, das wäre ja Quatsch. Ja? Bisschen weiter im Text, so in der Mitte. Ist ja die Mitte. Richtig, da steht tatsächlich, Jesus sitzt, er hört zu und er stellt Fragen. Das Patty deines Lebens mit Jesus ist sitzen, zuhören, Fragen stellen. Und jetzt denkst du, hä, sitzen? Ja, sitzen. Sitzen ist ein Ausdruck für Zeit, bleiben. Das, was ihr vor ein paar Minuten, jetzt Stunden fast, hier gemacht habt, das ist Patty eures christlichen Lebens. Dass ich mich hinsetze, dass ich Gott zuhöre und ihm Fragen stelle. Das bedeutet, ich lese die Bibel und ich rede mit ihm. Das ist Kern meines Prioritätenburgers. Das muss Kern meines Prioritätenburgers sein, weil ohne Fleisch, ohne Patty ist ein Burger ziemlich leer und auch eigentlich ziemlich nicht das, was er eigentlich sein sollte. Und deswegen ist das Kern eines Tages, des Lebens, ich überlege, wo nehme ich mir Zeit dafür? Ich mache Kinderstunde bei uns in der Gemeinde und da war jetzt anscheinend Thema, das habe ich von einer anderen Mitarbeiterin mitbekommen, dass sie gesagt haben, die Kinder, 9, 10, 11-Jährige, wir würden eigentlich gern mehr Bibel lesen, aber wir haben keine Zeit. Jetzt denkt euch mal kurz zurück in eure Grundschulzeit und überlegt mal kurz, boah, was waren das noch für Zeiten? Andi sitzt auch hier so, als würde er denken, was waren das noch für Zeiten in der Grundschule? Wie viel Zeit man hatte? Und die sagen, ich habe keine Zeit zum Bibellesen. Und dann kommt ihr und sagt, ja, wart mal ab. Deswegen, ihr merkt es, ist Quatsch. Das ist wie mit dem Geld. Leg's fest, du hast Zeit für vieles. Geh deinen Tag durch, guck's dir an. Ich muss auch ehrlich für mich sagen, ich habe viel Zeit für Dinge, die ich will, die ich irgendwie noch reinquetschen will. Und deswegen muss ich das zuerst festlegen. Wo ist meine Zeit mit Gott? Wo ist meine Zeit mit Gott? Legt sie fest. Die Kernaufforderung fürs Volk Israel steht im 5. Mose 6, könnt ihr auch später nachlesen, 4 bis 6, Verse 4 bis 6, sagt Gott, höre Israel, höre, hör mir zu. Und das ist auch Kernaufforderung für unser Leben, hör mir zu, das muss Priorität haben für mein Leben, für meinen ganz normalen Tag. Und in der Bibel gibt es keine Zeitangabe dafür. Das ist jetzt unpraktisch, gell? Weil sonst könnte man ja sagen, ah, so wie heute Morgen, das Bild ist aus. Abgehakt, super. Das gibt es in der Bibel nicht. Aber ihr wisst auch, so Empfehlung habe ich jetzt nachgelesen, für so ein Durchschnittspatty sind 120 Gramm. Es gibt aber auch Patties mit 220 Gramm. Hat jemand schon mal so einen Burger gegessen? Ja, genau. Das sind die so ein Burger, ne? Braucht man einen großen Mund. Das bedeutet, wenn euch jetzt jemand einen Burger hinstellen würde und sagen, und dann seht ihr da so drei Hackfleischkrümel drauf, würdet ihr sagen, also ja, da ist Fleisch drauf, aber es ist kein Burger, ne? Und so ein bisschen müsst ihr da rangehen und sagen, also klar, wenn ich morgens die Losung lese, das sind diese Verse ja für jeden Tag, dann ist das natürlich, ich höre Gott zu. Oh, aber ist knapper Burger, ne? Das reicht. Also es reicht zum Sattwerden eigentlich nicht. Und so müsst ihr dran gehen, sagt so, ich muss Zeit haben, um satt zu werden bei Gott. Und das müsst ihr ausprobieren und auch vielleicht einfach langsam starten und reinkommen, was das heißt. So, wenn ich jetzt sage, das ist meine Priorität, Zeit mit Gott zu verbringen, dann müsste doch die Geschichte so enden, dass es steht, und Jesus blieb sein Leben lang im Tempel. Sitzend, zuhörend, fragend. Steht das da?
Nein.
Ich brauche mehr Zeit für meine Andacht, weil die so lang brauchen zu antworten, Tobi. Okay, was du sagst. Also, ist eure Schuld. Ihr müsst schneller antworten. Also, nein, was steht da eigentlich? Guckt rein, was steht da? Was total nerviges. Okay, Elia hat es gut zusammengefasst, sagt, geht nach Hause und wächst dann halt auf. Das steht noch mehr. Was steht da noch? Noch nerviger. Ui, er gehorcht seinen Eltern. Und jetzt gibt es vielleicht noch Stellen über der Bibelübersetzung, wo ich die sagen, er ging nicht nur nach Hause, sondern es steht noch ein kleines Wort dabei. Ja, untertan, er ist seinen Eltern untertan, aber davor, er ging, steht es in, danke, runter. Von Jerusalem muss man runterlaufen. Das ist jetzt erstmal eine topografische Grundlage oder Wahrheit, aber es ist auch ein Bild. Es ist nämlich runter. Jesus geht runter, macht sich klein, sagt, ich gehorche meinen Eltern. Oh, das ist der Deckel. Zum Salat kommen wir gleich, aber erst der Deckel. Was? Oh, der wird immer schräger, ne? Käse, Salat, wir kommen gleich zu Käse und Salat. Jetzt sind wir beim Deckel. Der Deckel hat in der christlichen Tradition einen ganz interessanten Begriff bekommen. Man sagt dazu Mandate. So, die Lateiner noch einmal. Wir übersetzen das lateinische Wort Mandare. Schweigen. Was? Chicken? Schicken? Was? Und was war das andere? Senden? Nee, nicht ganz. Vielleicht heißt es auch schicken, senden, gell? Das ist immer das vierte Wort in der Reihe von den Bedeutungen. Schicken, senden. Beauftragen. Beauftragen. Mandare kommt ja von der Hand. Etwas jemandem in die Hand geben. Und der Gedanke, der da kam von den vielen, vielen Menschen, die vor uns schon Christen waren, war, Gott gibt uns in unserem Leben Mandate. Er gibt uns Aufträge. Aufträge sind zum Beispiel, also in diesem klassischen Mandatssinn, das, was hier von Jesus beschrieben wird, nämlich seine Eltern. Kind der Eltern zu sein, das trifft auf wahrscheinlich jeden von euch zu. Das ist ein Mandat. Das ist ein Auftrag. Da hat Jesus dich reingestellt. Das konntest du dir auch nicht aussuchen. Das ist deine Familie. Es sind deine Geschwister. Und die sind nicht zufällig da, sondern die hat Gott dir gegeben. Und es ist deine Aufgabe, in diesem Mandat, in diesem Auftrag mit Jesus unterwegs zu sein. Auch ein Mandat ist Schule. Denn das wurde dir festgelegt. Wie nervig. Es wurde festgelegt von deinem Staat. Im Grunde, wenn man lang zurückdenkt, auch von Gott, der nämlich sagt, das bisschen, was du hast, solltest du auch nutzen. Und Schulen. Oder das viele, was du hast, sehr unterschiedlich. Schule ist ein Auftrag, es ist ein Mandat. Jesus möchte, dass du darin mit ihm unterwegs bist. Ausbildung, Studium, später Ehe, Familie, eigene Kinder, ein bestimmter Auftrag in der Gemeinde. Das sind Mandate. Gott gibt sie dir. Das bedeutet, du musst dich nicht jeden Tag ärgern, wie viel Zeit die Schule in Anspruch nimmt, weil du ja dann verhindert bist, Gott zu folgen. Nein, Gott sagt, sei da drin, mit mir zusammen. Nimm das als Auftrag wahr. Ich muss mich nicht den ganzen Tag schlecht fühlen, weil ich mit Katie Duplo baue. Ich mag Duplo. Aber ihr würdet auch sagen, boah, im Verhältnis gibt es doch wichtigere Sachen. Und Jesus guckt dahin und sagt, nein, das ist dein Auftrag. Tu es in, gestern hatten wir es, Liebe, tu es in Liebe, sei mit mir darin unterwegs. Ärger dich nicht die ganze Zeit dran. Du darfst dich auch ärgern und mit mir drüber reden und so, aber nicht die ganze Zeit dran strugglen, sondern einfach sagen, ich mache das. Es gehört zu meinem Leben jetzt dazu und ich gebe mein Bestes. Und red mit Jesus darüber und lass ihn darin durch mich arbeiten. Das ist mein Mandat, mein Auftrag. Und jetzt müsst ihr kurz überlegen, wir haben manchmal so ein Bild von Jesus, dass wir sagen, naja, eben, Jesus, der predigend durchs Land gezogen ist, Leute geheilt hat, gestorben ist, auferstanden ist. All das ist richtig. Wie viel Zeit von seinem Leben hat das ausgemacht? Jahre. Drei. Wie viele nicht? Richtig. 30 Jahre. Ich bin 31. Könnt ihr kurz überlegen? Das geht noch eine Weile. Also, das heißt nicht, dass es bei euch so ist, aber wisst ihr, was das heißt? Das heißt, Jesus war sich nicht zu schade, 30 Jahre da rein zu investieren. Weil er wusste, dass jeder von uns, die allermeisten von uns, genau so ein Leben leben. Ein da unten, in Anführungszeichen, runtergehen, untertan sein, gehorchen, Schule, lernen, Ausbildung, arbeiten, Familie. Merkt ihr es? Das wusste Jesus und er ist vorangegangen und gesagt, das mache ich auch. Und ihr könnt an mir sehen, das ist nicht weniger geistlich, das ist nicht im Gegensatz zu deinem Leben mit Gott, sondern das ist dein Leben mit Gott. Mandate. Und jetzt haben schon manche von euch richtig festgestellt, da fehlt ja Käse und Salat und auch noch andere Sachen, je nachdem, wie euer Burger so aussehen soll. Aber ihr merkt vielleicht schon, was zeigt das Bild auch? Ich habe da jetzt große Lücken gemalt, aber normalerweise sieht ein Burger ja nicht so aus. Brötchen, Brötchen, Fleisch. Wenn ihr jetzt so den ganzen Burger seht, da fehlen Sachen, aber das füllt ganz schön viel aus. Das füllt von meinem Leben Zeit, Geld, Kraft, kognitive Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten, blub, 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 alles weiter. Ganz schön viel aus. Was ist jetzt mit dem, was noch übrig bleibt? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Kraft. Salat, Tomaten, Käse. Was ist mit Elias Mathe-Hobby? Woran muss ich das jetzt messen? Okay, also das, worauf ich Lust habe. Das ist nämlich das eine. Das Ganze muss ich natürlich immer messen an dem Teller. Das bedeutet, wenn du ein Hobby hast, das dich chronisch lieblos macht, dann lass es. Denkt es kurz durch. Wenn ihr nach jedem, sagen wir mal, 2 Stunden zocken, bockmies drauf seid und alle nur noch anranzt, dann stimmt da was nicht. Wenn ihr aber danach entspannt, mit neuer Kraft, Freude zurück zu deinen Menschen kommt, zu deiner Familie, Eltern, Jugendkreis, Schule, alles gut. Versteht ihr es? Alles, was ihr dann noch macht, muss sich daran messen, was wir gestern gehört haben, in Liebe. Das bedeutet auch, ich darf natürlich meine freie Zeit nutzen, um das zu machen, worauf ich Lust habe, um zu genießen, was Gott mir geschenkt hat. Aber immer an dem Maß messen, es muss dem dienen, dass ich Gott und den Menschen lieb habe. Und das kann natürlich auch bedeuten, ich muss mich schlafen legen. Ich muss mich früher schlafen legen, weil ich einfach unaushaltbar bin, wenn ich nicht genug schlafe. Das ist eine Priorität, eine Prioritätensetzung. Ich muss das überlegen. Okay, zum Beispiel. Es muss sich aber auch messen, und das wissen die von euch, die schon mal einen Burger gegessen haben, der ein bisschen überladen ist, wie viel noch drauf passt. Denn wenn ihr euren Burger überladet, wisst ihr ja, was passiert, ne? Man kann ihn nicht essen. Es ist eine ziemliche Sauerei und man kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit, wie er schmeckt, wenn man die ganze Zeit nur beschäftigt ist, ihn irgendwie zu halten. Und wenn euer Leben so ist, dass ihr die ganze Zeit eigentlich immer nur von einem zum anderen hetzt, dann habt ihr euren Burger überladen. Und dann steht Jesus da und sagt, ey, ich verstehe, dass du ganz viel da irgendwie reinpacken willst, aber du bist begrenzt. Dein Burger ist begrenzt. Der Schluss? Ihr bekommt für eure Kleingruppe oder eure Mitarbeiter bekommen einen Burger. Den könnt ihr auch tatsächlich einfach für euch in die Mitte legen, um da alle gemeinsam... Nein, ihr bekommt keinen Burger. Vielleicht gibt es noch Burger die nächsten Tage. Ich hoffe sehr, dann könnt ihr mal das nochmal rekapitulieren. Nein, ihr bekommt einen Papierburger, der da gemalt ist. So, und dann könnt ihr da gemeinsam drauf gucken und euch unterhalten darüber, wie sieht dein Burger aus, wie sieht mein Burger aus. Und da werdet ihr ganz schnell merken, mein Burger zum Beispiel und Elias Burger zum Beispiel, die sehen unterschiedlich aus, was da drauf ist. Aber was muss auf jeden Fall dabei sein? Fleisch und Brötchen. So, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich lebe mit Jesus mein christliches Leben und ich habe weder Brötchen noch Fleisch und auch keinen Teller. Das ist glutenfrei. Nein, das ist Jesusfrei. Da fehlt was. Das stimmt nicht. Und ihr werdet Menschen kennenlernen, die so sind, die so leben und euch sagen, das ist Christsein. Und ihr sagt, Moment mal, Teller, Burger, Brötchen, Fleisch, alles nicht da. Und es geht nicht darum, jetzt Menschen zu verachten, die eine Zeit lang nicht arbeiten können. Oder es geht überhaupt nicht um sowas, das wisst ihr auch. Haltet euch nicht an den vielen kleinen Ausnahmen auf, sondern an dem Grundsatz. Das gehört zu meinem Leben mit Jesus dazu, weil er es festgelegt hat. Und das Letzte ist, und deswegen habe ich das Burgerbild genommen, es ist ein Burger. Es ist kein Knäckebrot. Das ist gemein, gell, weil irgendjemand von euch findet wahrscheinlich Knäckebrot das Lieblingsgericht oder so. Ja? Dann setzt für euch was anderes ein. Sagt, es ist kein Haferbrei. Keine Reiswaffel. Genau, ich habe schon gehört, der Matthias, es ist keine Reiswaffel. Das heißt, erstens, es schmeckt, hoffentlich. Also, wenn ihr Burger mögt, es schmeckt und es macht satt. Und jetzt fragt eure Mitarbeiter oder euch gegenseitig, sagt so, ist das so? Ist das so? Stimmt es? Fragt eure Eltern, wenn die so unterwegs sind, fragt sie mal. Schmeckt's? Macht's satt? Wenn sie zögern, dann lasst ihnen ein bisschen Zeit. Vielleicht müssen sie sich kurz mit Jesus unterhalten und wieder irgendwie auf die Spur kommen und sagen, ja, nicht immer. Aber an sich schon, ja. Das ist ein gutes Leben. Gott bietet mir was Gutes an. Und deswegen mache ich euch viel Mut und wünsche euch einfach Freude dran, euren Prio-Burger zu bauen. Entweder jetzt in der Kleingruppe, dass ihr sagt, einfach mal drüber sprechen, so wie sieht das aus, aber auch so grundsätzlich euer Leben anzugucken und sagen, okay, ich lasse das von Jesus prüfen. Ich bete noch. Jesus, vielen, vielen Dank. Ich danke dir einfach. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt und ich danke dir, dass ich das schon erleben durfte. Das, was du sagst, ist gut. Und ich bitte dich für jeden von uns auch immer wieder um die Erfahrung, dass wir merken, doch, wenn wir uns an das halten, was du uns sagst, sind wir vielleicht nicht immer happy und fühlen uns nicht immer wohl, aber es ist eigentlich gut für uns. Hilf uns echt mit deinem Blick auf unser Leben zu gucken und Gehorsamsschritte zu gehen. Amen.